Ich habe folgenden Bericht gelesen von einem erfolgreichen Rechtsanwalt, sein Name Jack Brown. Sein Spezialgebiet, die Handels- und Wirtschaftsgesetze. Er war Mitarbeiter im ältesten und größten Rechtsanwaltsbüro seines Heimatstaates Indiana, in den Vereinigten Staaten. Er eröffnete eine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Von Präsident Eisenhower wurde er einige Zeit später zum Generalanwalt berufen für den Südbezirk des Staates Indiana, der 60 von 92 Landkreisen umfasst. Er war damals der drittjüngste von insgesamt 90 Generalanwälten der Vereinigten Staaten. Von ihm ging ein großer Einfluss aus. Die Menge der Arbeit und die vielen Aufgaben ließen ihm keinerlei Zeit, die Bibel zu lesen. Er sah auch keinen Anlass in seinem Leben, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen. Er zeigte außerdem absolut kein Interesse an irgendwelchen religiösen Fragen. Kurz nachdem Jack Brown zum zweiten Mal für 4 Jahre seinen Dienst ausübte, entschloss sich Generalanwalt Brown, mit dem früheren US-Senator William Jenner eine private Rechtsanwaltskanzlei zu eröffnen. Eine Entscheidung des Justizministeriums gegen eine Anklage, die Jack Brown erheben wollte, hatte ihn ernüchtert. Das Justizministerium hatte die Anklage fallen lassen. Jack Brown stieg jetzt auf der Erfolgsleiter Stufe um Stufe nach oben. Er wurde immer unabhängiger, immer selbstzufriedener. Er war ein sogenannter Self-Made Man, ein richtiger Erfolgstyp. Eines Tages hatte er einen Unfall, Frontalzusammenstoß. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und hatte plötzlich viel Zeit zum Nachdenken, weil die Besserung nur ganz langsam eintrat. Während dieser Zeit kam ihm eine vollständig neue Erkenntnis über sein Leben. Er stellte fest, dass Erfolg und Wohlstand letzten Endes im Leben gar nichts zählen. Er musste sich eingestehen, dass er nackt auf die Welt gekommen ist. Und wenn er einmal stirbt, stellt er fest, dann werde ich nichts mitnehmen können. Da wird kein Möbelwagen mir meinen Besitz nachfahren. Ich muss also alles zurücklassen. Damit kam er zu der Frage, die sich jeder denkende Mensch früher oder später einmal im Leben stellt. Ja, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Wenn der Tod einem Menschen so nahe vor Augen steht, dann will man Nägel mit Köpfen machen. So wandte er sich an seinen Bettnachbarn. Es war ein Geschäftsmann mit einem sehr hohen Jahreseinkommen. Bob, wollte der Rechtsanwalt wissen, wenn du stirbst, welche Sicherheiten hast du denn dann? Der Geschäftsmann gab für den Rechtsanwalt eine sehr unbefriedigende Antwort. Er meinte, Jack, es kommt nicht darauf an, was du glaubst, solange du es ehrlich und aufrichtig meinst. Jack war sichtlich enttäuscht. Welch ein törichtes Geschwätz eines erfolgreichen Geschäftsmannes. Der Rechtsanwalt befragte andere Patienten. Da meinte jemand, wenn das Gute in deinem Leben das Schlechte ausgleicht und am Ende alles im Lot ist, dann ist alles okay. Als Generalanwalt hatte Jack Brown buchstäblich Tausende von Menschen ins Gefängnis oder ins Zuchthaus geschickt. Er hatte mit vielen dieser Personen gesprochen, einschließlich solcher, die mehrfache Mörder gewesen waren. Und er hatte dabei folgende Feststellung gemacht. Jeder der Verurteilten war der Meinung, dass die guten Taten ihres Lebens die schlechten Taten ausgeglichen haben und dass alles im Lot ist. Jack Brown hat auch mit Kirchenchristen Gespräche geführt. Es waren teilweise sehr religiöse Menschen. Er machte dabei die interessante Feststellung, keiner dieser Kirchenchristen, die er befragt hatte, hatte eine Gewissheit, Da gab es bestimmte feststehende Redewendungen, und das in einer solch wichtigen Angelegenheit, die das Seelenheil betreffen. Die Betreffenden sagten, ja, ich hoffe doch, ich denke schon, ich meine, ich würde sagen. Eine Angelegenheit, was der Sinn des Lebens ist, eine Angelegenheit von solcher Wichtigkeit erfordert eine überzeugende Antwort. Aber keiner schien Gewissheit zu haben. 14 Monate und 14 Tage nach seinem schweren Unfall erhielt dieser Rechtsanwalt, dieser Generalanwalt, einen Telefonanruf. Es meldete sich ein Freund einer seiner Assistenten als Generalanwalt. Bei ihm war ein Geschäftsfreund zu Gast, Mitglied des christlichen Geschäftsleutekomitees der Stadt Indianapolis. Check, stell dir vor, ich habe hier einen Burschen in meinem Büro, der alle Antworten hat auf die Fragen, die du stellst. Der kann wirklich alles beantworten. Check Brown bekannte, 25 Jahre war ich Anwalt, aber das war das erste Mal, dass ich solch eine Behauptung hörte, da ist jemand, der auf alles eine Antwort hat. Er nahm die Einladung zum Abendessen bei seinem Freund an. Beim Abendessen hörte er dann zum ersten Mal von diesem Geschäftsfreund die gute Nachricht von Jesus Christus. Der Generalanwalt, der Rechtsanwalt, war sehr beeindruckt. Bis dahin hatte er nämlich immer nur Menschenmeinung gehört. Der Geschäftsfreund schlug in der Bibel Römer Kapitel 3, Vers 23 auf. Der Rechtsanwalt las, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Der Anwalt bekannte, sie haben damit bei mir ins Schwarze getroffen. Der nächste Text, den der Geschäftsfreund aufschlug, war die Aussage Johannes Kapitel 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Als der Anwalt das las, wusste er, dass er bereits schuldig war. Er begriff, dass er sich in einer sehr schwierigen Situation befand. Wir wissen ja, wenn eine Person bereits gerichtet ist, dann hat das Gericht auf schuldig erkannt und es bleibt nur noch eins übrig, die Strafe des Richters. Der Anwalt wollte wissen, ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, dieser Strafe zu entkommen? Und so wurde ihm der nächste Text gezeigt, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und der Geschäftsfreund fragte, Jack, und sie haben sich per Du angesprochen, willst du dich Jesus Christus als deinem persönlichen Retter anvertrauen? Der Anwalt meinte, halt, mein lieber Freund, das machst du hier zu einfach. Aber der Geschäftsfreund ließ sich nicht beeindrucken. Check, das ist ja sehr lustig. Der Herr Jesus hat die Erlösung nicht nur für Anwälte geschaffen. Die Erlösung, die Jesus uns anbietet, ist einfach. Sie ist einfach, so einfach, dass wir dem leicht Glauben schenken können. Und dann erklärte der Geschäftsfreund, die Erlösung ist ein Geschenk, das mir kostenlos angeboten wird. Deswegen kostenlos, weil sie Gott so viel gekostet hat. Er sandte bereitwillig diesen Sohn auf diese Welt, um hier als Unschuldiger am Kreuz zu sterben. Damit hat der Sohn Gottes die Strafe bezahlt, die unsere Sünden nach sich ziehen. Und dann zeigte der Geschäftsfreund dem Anwalt die Aussage in Römer Kapitel 10, Vers 9. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Der Anwalt berichtet, dass der Freund ihm gezeigt hat, wo Jesus nach seiner Auferstehung erschien. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 6 konnte der Anwalt lesen, dass ihn einmal mehr als 500 Brüder nach seiner Auferstehung gesehen haben. Und er bekennt, als Anwalt ist man froh, überhaupt einen Zeugen zu haben. Und er bekannte, der Fall ist klar. Wenn es 500 Augenzeugen gibt, dann ist Jesus auferstanden. Daran kann ich als Anwalt keinen Zweifel mehr anmelden. Der Geschäftsmann fragte dann, hast du Jesus jemals in dein Leben eingeladen? Niemals. Ich wusste gar nicht, dass ich dazu aufgefordert bin. Warum tust du es eigentlich nicht? Der Anwalt begriff, dass die Sache ernst wurde. Jetzt versuchte er auszuweichen. Aber der Geschäftsfreund war hartnäckig und zeigte ihm eine Bibelaussage nach der anderen. Unter anderem auch das Wort Gottes in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 2. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Schließlich meinte der Anwalt, es wird höchste Zeit, dass ich nach Hause komme. Und so saßen beide, der Geschäftsfreund und der Anwalt, im Auto. Der Geschäftsfreund zeigte dem Anwalt auf der Fahrt im Auto einen Bibeltext nach dem anderen. Schließlich kamen sie in die Stadtmitte. Der Anwalt stieg aus. Aber erneut fragte der Geschäftsfreund, Jack, willst du nicht bereit sein und Jesus bitten, in dein Leben zu kommen? Der Anwalt stieg aus, schloss die Tür, aber das Fenster war immer noch geöffnet. Durch das geöffnete Fenster steckte er den Kopf in den Wagen und sagte dem Geschäftsfreund, doch, ich will. Er betete daraufhin ein kurzes, stotterndes Gebet und nahm Jesus zum ersten Mal in sein Leben auf. Er nahm Jesus Christus als den persönlichen Erlöser für sich selbst an. Dieser Anwalt meinte es an jenem Abend ernst mit Gott und Gott meint es ernst mit dem Anwalt. Dieses Erlebnis war am 25. Mai 1960. Der Anwalt, dieser berühmte Mann, bekennt, als ich damals Jesus in mein Leben eingeladen habe, ihn aufgefordert habe, in mein Leben einzutreten, gab es keinen Donner, da schlug kein Blitz ein, es gab auch kein Erdbeben. Trotzdem ist Jesus in meinem Leben Wirklichkeit geworden. Ich habe mit ihm ein neues Leben begonnen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Jetzt hat mein Leben einen Sinn. Christen sind Menschen, die nicht ein Glaubensbekenntnis auswendig gelernt haben. Christen sind Menschen, die zu einer Person Ja gesagt haben, die einer Person das Ja-Wort gegeben haben. Christen sind Menschen, die einer Person nachfolgen, und diese Person ist keine andere als der Sohn Gottes, Jesus Christus. Natürlich kommt hier die Frage auf, ja, wie kann ich denn Jesus in mein Leben einladen? Wie kann ich denn in meinem Leben neu beginnen? Ich habe es mir schon so oft gewünscht und wurde jedes Mal immer wieder bitter enttäuscht. Ich meine, das ist sicherlich ein Grund, warum viele diesen Weg noch nie gegangen sind, weil sie gar nicht wissen, wie man es tut. Und wir wollen heute Abend ganz praktisch über dieses Wie sprechen. Und zum anderen, da gibt es noch einen anderen Grund, warum viele davor zögern und zurückschrecken, Jesus ihr Ja-Wort zu geben. Sie denken sich, das ist eine riskante Angelegenheit. Ich weiß ja gar nicht, was dieser Jesus alles mit mir vorhat. Wo der mich hinschickt, worauf ich vielleicht verzichten muss. Wie er mein Leben umgestaltet. Und ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Nein, also hier will ich mir immer noch die letzte Handlungsfreiheit bewahren. Wir wollen diesen Fragen, die alle berechtigt sind, heute Abend anhand einiger weniger Aussagen in der Heiligen Schrift auf den Grund gehen. Und wir werden feststellen, dass Gott alles ganz einfach geordnet hat. Vielleicht ist es Ihnen auch schon so ergangen wie mir. Als ich ein Junge war, musste ich zu Hause, da gab es noch keine Ölheizung, aus dem Keller die Kohlen holen. Und wenn ich etwas nie gern gemacht habe, dann war es das Kohlen drauftragen. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir oft gewünscht, wenn ich so mit dem Kohleneimer die Treppen hinunterstieg, ach, wenn ich doch jetzt bloß ein Sohn eines Königs sein könnte oder eines Fürsten, dann würden das die Diener machen und ich brauchte die Arbeit nicht tun. Ich habe mir das oft gewünscht, könnte ich doch nur ein Fürstenkind sein, Königskind. Wenn Sie es noch nicht gewusst haben, ich bin kein Fürstenkind, ich kann das hier bekennen. Ich bin ein Bürgerlicher und ich kann auch nie mehr Fürst werden, denn um Fürst zu sein oder um ein Prinz zu sein, muss man in eine entsprechende Fürsten- oder Prinzenfamilie hineingeboren werden. Alleweil meine Eltern das nicht waren, bin ich es auch nicht. Von Natur aus ist niemand auf dieser Welt ein Kind Gottes. Im Gegenteil, wir sind Menschen, die mit Vorliebe unseren eigenen Weg gehen, die bewusst oder unbewusst Gott sogar aus dem Weg gehen. Genau das Gegenteil von dem machen, was sich Gott vorgestellt hat. Nun gibt es trotzdem eine Möglichkeit, noch Gottes Kinder zu werden. Die Sache ist denkbar einfach. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ist das alles, was ich zu tun habe? Ich weiß nicht, wie Sie denken würden. Ich habe mir Gedanken gemacht. Angenommen, da würde mir eines Tages die Königin von England schreiben und sie würde mir mitteilen, wenn Sie damit einverstanden sind und das durch Ihre Unterschrift bestätigen, ich bin bereit, Sie in meine Königsfamilie aufzunehmen. Das ist hier das Dokument. Es erfordert lediglich Ihrerseits die Zustimmung. Ich bin ehrlich. Ich würde dem zustimmen. Warum nicht? Damit würden mir alle Vorteile zur Verfügung stehen und ich könnte sicherlich manchen Traum meines Lebens verwirklichen. Würde in besonderem Ansehen stehen, sicherlich, ich würde meines Glaubens leben wollen. Das wäre doch ein Angebot. Aber was ist das schon, Mitglied des englischen Königshauses zu sein, wo es den Engländern jetzt selbst nicht sehr gut geht? Im Vergleich zu der Tatsache, ich kann ein Gotteskind sein. Denn die englische Königin kann mir wohl manches an materiellen Gütern vererben, aber ewiges Leben kann sie mir auch nicht geben. Und sie kann mir auch keine Sünden vergeben. Das kann nur Jesus Christus. Die hat weit mehr anzubieten. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ja, wie nimmt man ihn denn auf? Auch diese Frage ist in der Bibel beantwortet. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 lese ich, und wir können uns unter diesem Bild alles sehr gut etwas vorstellen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Gott steht vor mir, vor meinem Leben. Er begehrt Einlass. Genauer gesagt, der mich erschaffen hat, der will in mir leben und will mein Leben nach göttlichen Grundsätzen gestalten. Er könnte mich dazu zwingen, dass ich ihm mein Leben öffne, aber das tut er nicht. Er steht da und klopft an. In einem Familienkreis habe ich die Frage gestellt, was meinen Sie wohl, wie oft Gott im Leben eines Menschen anklopft? Die Dame sagte, Gott ist Liebe. Der tut's unendlich oft. Der Herr hatte sich noch keine richtige Meinung darüber gebildet. Stimmt es, dass Gott unendlich oft anklopft, sich bemerkbar macht, dass es uns zum Bewusstsein kommt, hier spricht jetzt Gott zu mir? Die Bibel gibt die Antwort. Ich lese dazu die Aussage in Hiob Kapitel 33, Vers 28 bis Vers 30. Hören Sie gut zu. Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Wie oft spricht Gott zu mir und klopft in meinem Leben an? Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden. Der Herr, der sich nicht geäußert hatte, sagte, gut, das ist für mich jetzt eine sehr ernste Situation. Diesmal hat Gott in meinem Leben das dritte Mal gesprochen. Ich wollte wissen, ja woher? Wissen Sie denn das so genau? Er konnte es mir genau sagen. Ich war einmal unterwegs und da hat mir eine Dame eine heilige Schrift in die Hand gedrückt mit dem Hinweis, das ist ein heiliges Buch des heiligen Gottes. Wenn Sie in diesem heiligen Buch lesen, werden Sie göttliche Wahrheit kennenlernen. Er fing an, in diesem Buch zu lesen und kam zu der Überzeugung, da steht wirklich göttliche Wahrheit drin. Aber dann hat er alles wieder vergessen. Und es ist nichts geschehen. Er hat auch aufgehört zu lesen, hat sein Leben gelebt, bis er dann nach Jahren zu einer Kur weggeschickt wurde. Und dort bei diesem Kuraufenthalt hat ihm erneut wieder jemand eine heilige Schrift in die Hand gedrückt. Und er stellte fest, jawohl, das ist die Wahrheit, ich müsste mich eigentlich mehr damit beschäftigen. Ich will ja immer die Wahrheit kennenlernen und hier habe ich jetzt Gelegenheit. Aber hat hinterher alles wieder vergessen. Und dann sagt er mir, wissen Sie, ich war jetzt in Ihren Abendvorträgen und habe da nun die biblische Botschaft gehört und bin zu der persönlichen Überzeugung gekommen, jawohl, das ist die Wahrheit, die ich immer schon kennenlernen wollte. Und hinter dieser Wahrheit steht ein heiliger Gott. Dieser Herr sagte, ja, was geschieht denn jetzt, wenn ich beim dritten Mal nicht reagiere? Wird Gott mich dann ein viertes Mal ansprechen? Und so haben wir diese Bibelaussage erneut gelesen. Er las es laut. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole. Er sagte, gut, jetzt ist die Situation todernst geworden. Das ist das dritte Mal. Offenbar kann ich nicht damit rechnen, dass Gott noch ein viertes Mal zu mir spricht. Diesmal muss ich mich entscheiden. Und zur Ehre Gottes sei es gesagt, dieser Mann hat sich entschieden für Jesus Christus. Und ich weiß, er ist heute noch über seine Entscheidung glücklich. Er hat sie nicht bereut. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Sie wissen ja, wie das ist, wenn es klingelt oder wenn jemand anklopft, wenn jemand draußen steht. Der Idealfall ist doch der, dass sich die Tür weit öffnet und dass der Betreffende sagt, komm herein. Das ist der Idealfall. Das Gegenteil ist Ihnen vielleicht auch schon widerfahren. Sie wollten einen Besuch machen, Sie haben gehört, da geht es in der Wohnung ziemlich laut zu, da wurde gesprochen, Sie haben geklingelt oder geklopft und plötzlich war es totenstill. Keine Menschenseele hat sich mehr gerührt. Und Sie haben nochmal geklopft und nochmal geklingelt. Wie oft klingeln Sie denn in solch einem Fall? Wie oft klopfen Sie? Ein Dutzendmal? Wenn niemand kommt? Ich bin sicher, beim vierten Mal sind Sie bitter enttäuscht. Und dann gehen Sie auch. Wenn der Betreffende nicht öffnen will, dann können Sie 20-mal klopfen. Wenn der nicht kommen will, kommt er nicht. Es gibt auch noch die dritte Situation. Da kommt jemand. Aber in der Wohnung ist es so unordentlich. Sie haben noch nicht aufgeräumt. Sie entschuldigen sich, es tut mir leid, ich kann Sie gar nicht hereinbitten. Ich muss mich schämen. Wenn ich's doch gewusst hätte, dass Sie kommen, hätte ich alles ordentlich hergerichtet. Aber wenn Sie ein Anliegen haben, wir können uns ja auch hier zwischen Tür und Angel unterhalten. Und dann kann man Gespräche führen zwischen Tür und Angel. Sie bringen es nicht fertig, diesen lieben Menschen wegzuschicken. Auf der anderen Seite schämen Sie sich, ihn einzuladen und zu bitten, hereinzukommen. Ich meine, so können wir uns auch Jesus gegenüber verhalten. Jesus steht da und wartet. Er klopft. 2 oder 3 Mal. Und zwar in einer Weise, dass es uns zum Bewusstsein kommt, hier spricht der lebendige Gott selbst zu mir. Dass ich keine Ausflüchte habe. Ich habe begriffen, worauf es ankommt. Nun steht er da und wartet. Sie kennen ja all die Gemälde, die das darstellen, Jesus vor der Tür. An den Türen fehlt immer die Türklinke, weil diese Tür nur von innen geöffnet werden kann. Wissen Sie, was der Idealfall wäre? Eigentlich nur 2 Worte. Dass Sie die Tür öffnen, die Tür Ihres Lebens oder Ihre Herzenstür, wie wir das sagen wollen, und schlicht und einfach sagen, komm herein. 2 Worte. Oder, ja, komm. Das ist das, was sich Jesus wünscht. Das Gegenteil. Sie haben das wohl vernommen, dass Jesus vor Ihrem Leben steht und anklopft, aber es ist Ihnen irgendwie ungelegen. Sie haben etwas vor, wo Sie sich selbst nicht wohlfühlen und wo Sie sich erst recht sagen müssen, Gott kann hier nie seine Zustimmung geben. Lieber Gott, du kommst mir sehr ungelegen, gerade jetzt. Und Sie tun so, als ob Sie gar nicht daheim wären. Sie reagieren überhaupt nicht. Gott wird sich den Eintritt nicht erzwingen. Jesus wird nicht gewaltsam in Ihr Leben eindringen. Er wird unsere Willensentscheidung respektieren. Sie haben noch eine 3. Möglichkeit. Sie bringen es nicht fertig, Jesus wegzuschicken. Sie laden ihn aber auch nicht ein, hereinzutreten. Da gibt's in meinem Leben so viel unordentliche Dinge. Ich muss mich ja eigentlich schämen. Und Sie führen so ein Gespräch zwischen Tür und Angel. Ich weiß nicht, in welcher Situation Sie sich befinden. Der Neuanfang im Leben, den auch dieser Anwalt erlebt hat, hängt eigentlich nur von 2 Worten ab. Ja, komm. Oder komm herein. Neuanfang, was soll denn das für ein Neuanfang sein? Die Heilige Schrift beschreibt es so in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Jesus wird also nicht mühsam flicken und reparieren, er wird mich buchstäblich neu gestalten. Er wird einen Menschen aus mir machen, in der Weise, wie ich mir das schon immer gewünscht hatte. Aber wie ich es noch nie erreichen konnte, weil ich es in eigener Kraft versucht habe. Die Dinge werden uns in der Bibel ein wenig mit Namen beschrieben. Da steht zum Beispiel, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Ich bin sicher, unter diesen 9 Eigenschaften gibt es wenigstens eine, die wir uns wünschen. Vielleicht wünschen wir uns alle. Und wir haben das Ziel nicht erreicht. Wir haben das Ziel verfehlt. Sünde heißt Zielverfehlung. Gott hat uns Ziele gegeben, 10 Ziele, 10 Gebote. Und wer sündigt, verfehlt dieses Ziel. Da heißt ein Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Mit anderen Worten, bleib bei der Wahrheit, lüge nicht. Angenommen, ich würde eine Notlüge gebrauchen, da meint eine Dame, das war doch nur eine Notlüge. Genau das war's. Streichen Sie die Not, es bleibt immer noch die Lüge zurück. Zielverfehlung. Und haben wir nur einmal das Ziel verfehlt, sind wir Todeskandidaten. Deswegen gibt es einen, der will mich retten von dieser ewigen Todesstrafe. Und er will mir jetzt eine neue Denkart schenken. Nicht, dass ich mir das angewöhnen müsste, sondern es wird mir geschenkt, von dem, der vollkommen ist. Nicht, weil ich vollkommen bin, aber es gibt einen, der vollkommen ist. Und er will mich einen wunderbaren Weg führen. Nun, der Gegenspieler Gottes weiß genau, wenn jemand diese zwei Worte in seinem Leben bewusst spricht und den Wunsch hat, dass Jesus in sein Leben eintreten soll, dass er verloren hat. Deswegen versucht er alles, diese Entscheidung zu verhindern. Da wird gekämpft. Jeder von uns ist eine Festung, um es genauer zu sagen. Jeder von uns ist eine unbesiegbare Festung. Wissen Sie, wie Festungen reagieren, wenn sie angegriffen werden? Die verteidigen sich. Was? Ich soll das gesagt haben? Das glauben Sie ja selbst nicht. Ich habe das so und so gemeint. Und schon kommt der Gegenangriff. Verteidigung. Nein, stimmt nicht. Eine unbesiegbare Festung. Manchmal sind zwei Festungen miteinander verheiratet. Die leben dann im Krieg. Da wird scharf geschossen. Und jeder verteidigt sich. Der Mann ist unschuldig und die Frau ist auch unschuldig. Und trotzdem leben sie wie Hund und Katze. Zwei Festungen. Nun, wenn Sie wollen, Sie können müde und abgekämpft ins Grab sinken. Die Festungen sind unbesiegbar. Und wenn Sie feststellen, dass Ihnen einer zu nahe tritt, der vielleicht den Schlüssel wüsste, dass Sie doch da eine Niederlage erleben, dann sind Sie sehr höflich und sagen vielen Dank. Wenn es mal so weit ist, werde ich Sie wieder rufen. Und Sie gehen dem Betreffenden aus dem Weg, aus lauter Furcht und Angst, hier könnte er Sie unterbekommen. Das erlaubt unser Stolz nicht. Der Gegenspieler Gottes kommt nun mit seinen Argumenten und Sie kennen die Argumente. Du bist doch gut genug. Jesus, das ist etwas für schlimme Sünder und solch ein schlimmer Sünder bist du nicht. Ich habe ja immer anständig gelebt. Oder er dreht das genau auf den Kopf, der Gegenspieler Gottes, und sagt, du willst zu Jesus kommen? Dazu bist du viel zu schlecht. Ehe du Jesus einlädst in dein Leben, muss es in deinem Leben erst besser werden. Und dann versucht der Betreffende in guter Absicht Besserungsversuche. Und es scheidet alles. Haben Sie es schon geschafft? Sie haben sich doch auch schon vieles vorgenommen. Ich habe mir früher auch vieles vorgenommen. Dann festgestellt, 14 Tage nach Neujahr, naja, mehr oder weniger ist alles beim Alten geblieben. Beim Geburtstag habe ich einen neuen Anlauf genommen. 3 Wochen nach dem Geburtstag ist alles wie beim Alten. Jetzt warte ich wieder bis Neujahr. Du willst zu Jesus Ja sagen, kommt der Gegenspieler Gottes? Dann ist dir alles verboten. Du darfst nicht. Weißt du, was du alles nicht mehr darfst? Keine Frauen- und Mädchengeschichten. Kein Fluchen und Schimpfen, keine krummen Geschäfte, wo man doch so leicht mal das Finanzamt betrügen kann und die anderen tun es auch. Das alles darfst du nicht mehr. Das andere Argument, und weißt du, was die Folge ist, wenn du zu Jesus Ja sagst? Du sollst. Was soll ich? Bibel lesen? Todlangweilig. Fromme Lieder singen? Ich habe einen ganz anderen musikalischen Geschmack. Die Kirche besuchen. Predigt dauert viel zu lang. Außerdem, der Pfarrer glaubt selber nichts. Und da soll ich noch hingehen? Und dann soll ich viel geben, das ist ja alles nur fromme Geschäftemacherei. Und dann soll ich mich mit meinen Nachbarn versöhnen? Ja, wenn der kommt, vergebe ich ihm. Aber ich, den Anfang, der ist ja schuldig. Und dann soll ich gehorsam sein? Das sind alles rote Tücher. Und es ist wirklich, wirklich eine schwere Sache, wenn man es in eigener Kraft versucht. Was hast du denn überhaupt noch vom Leben? Du hast nichts mehr, tu es nicht. Oder mach es später. Ist eine gute Entscheidung, aber jetzt nicht später. Wenn du ausgelernt hast, wenn du das Abitur hast, wenn du verheiratet bist, wenn die Kinder da sind, wenn die Schulden bezahlt sind, wenn das Haus schuldenfrei ist, wenn du dir etwas erspart hast, wenn du im Ruhestand bist, du hast jetzt fleißig gearbeitet, wenn du erstmal deinen Ruhestand ein wenig genossen hast, mach's später. Oder nur einen Teil, Ja, bitte Jesus hereinzukommen, aber nicht zu 100%. Reserviere dir da so eine letzte Fluchtmöglichkeit. Du weißt ja gar nicht, was er mit dir vorhat. Bei mir darfst du alles tun. Hast du dir das schon mal überlegt, unter welchem Zwang du da leben musst? Das sind die Argumente. Es ist genau das Umgekehrte der Fall. Jesus gestaltet mich um und macht aus mir einen neuen Menschen, dass ich mit Freuden den richtigen Weg gehe, dass ich mit Freuden die Heilige Schrift aufschlage. Niemand zwingt mich, dass ich mit Freuden Sehnsucht habe, das Wort Gottes zu hören. Das alles kann nur Gott mir schenken, wenn ich ihn einlade und bitte, Jesus, komm. Da wird der größte Kampf gekämpft. Und nun die Hintertür. Du willst zu Jesus ja sagen, also gut, dann tu's. Aber nicht zu 100%. Du weißt ja gar nicht, was er mit dir vorhat. Vielleicht bittet er dich, die Wohnung aufzugeben oder den Beruf zu wechseln oder sonst etwas. Du wirst doch nicht so töricht sein. Eine letzte Entscheidungsmöglichkeit musst du dir vorbehalten. Nun, der Ansicht war ich früher auch. Ich habe gesagt, das ist ein großes Risiko. Da gibt es bestimmte Dinge, die habe ich noch nie gern gemacht. Lieber Gott, wenn ich die dann plötzlich tun sollte, das wäre ja die Hölle auf der Welt. Ich habe allerdings erlebt, dass die Wirklichkeit ganz anders ist. Ich wurde zum ersten Mal nachdenklich, als ich von einer langen Auslandsreise zurückkehrte. Unser Sohn, damals noch kleiner, hatte etwas gebastelt. Er hat es mir überreicht und sagte, Papa, ich freue mich so, dass du wieder da bist. Das habe ich extra gemacht für dich. Und dann will ich dir sagen, Papa, ich will immer alles tun, was du mir sagst. Ich will ein braver Junge sein, aber ich freue mich so, dass du wieder da bist. Das ist doch ein Angebot, wenn das der Sohn sagt. Ob das 15-Jährige auch noch sagen zu ihrem Vater, Papa, ich will mal alles tun, was du mir sagst. Es ist schön, dass es uns damals gesagt hat. Was meinen Sie, ob wir uns dann abends hingesetzt haben, meine Frau und ich, und haben all die Dinge aufgeschrieben, die er noch nie gern gemacht hat? Das hätte eine lange Liste gegeben. Und ich hätte jetzt sagen können, gut, das hat unser Sohn mir angeboten, Papa, ich will immer alles tun, was du mir sagst, und morgen werde ich ihn gleich prüfen. 20 Dinge muss er machen, die hat er noch nie gern gemacht. Und ich will mal sehen, ob das wirklich stimmt. Ich bekenne Ihnen, in der Weise habe ich meinen Sohn noch nie geprüft. Ich habe das zur Kenntnis genommen, weil ich habe dieses Angebot noch nie ausgenutzt. Ich habe festgestellt, dass ich mich betrogen habe, indem ich Jesus nicht zu 100% in mein Leben eingeladen habe. Ein junger Herr, wenn ich das hier kurz erwähnen darf, es kommt mir gerade in den Sinn. Er sagte, mich für Jesus entscheiden, ich tu's. Großartig. Wann? In 4 Jahren. Warum in 4 Jahren? Ja, jetzt bin ich noch in der Lehre. Außerdem lebe ich mit meinen gläubigen Eltern auf dem Kriegsfuß. Die verbieten mir alles, was ich gern tun wollte. Und die nehmen mir die Freude am Leben. Wenn ich ausgelernt habe, will ich wenigstens noch das Leben genießen. In 4 Jahren entscheide ich mich. Großartig. Hast du deine Bibel dabei? Ja. Dann schlag mal einen Text auf in der Bibel. Wir haben gemeinsam dann Johannes Kapitel 3, Vers 16 bis 18 gelesen. Ich darf es im Zusammenhang lesen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Hast du einen Kugelschreiber oder Bleistift? Schreib bitte an den Rand in deine Bibel neben diesem Text das heutige Datum und schreib unten drunter erst in 4 Jahren. Ja, was hat denn das zu bedeuten? Ich sagte ihm, schau, du willst dich doch nicht betrügen. Du willst doch etwas vom Leben haben. Ein bisschen vom Leben, hast du gesagt, ja? Ich empfehle dir, hab viel vom Leben. und streich in den 4 Jahren Jesus zu 100%. Zu 100% ausgeschlossen. Ich habe begriffen, was Jesus für mich getan hat. Den brauche ich. 100% kann ich ihn nicht streichen. Das geht nicht. Wie wäre denn das, wenn ich Jesus zu 50% streichen würde? Dann betrügst du dich. Du willst doch dein Leben leben. Wenn du Jesus zu 50% streichst, dann kannst du von deinem Leben nur 50% haben. Denn die anderen 50% gehören Jesus. Das ist doch nicht das, was du dir wünschst. Ach so, 50%, aha. Dann werde ich Jesus zu 90% streichen. Dann betrügst du dich immer noch. Dann hast du von deinem Leben nur 90% und die restlichen 10% gehören Jesus. Ich dachte, du wolltest dein Leben leben. Dann werde ich ihn zu 95% streichen. Dann hast du von deinem Leben 95%. Und die restlichen 5% Jesus, das kann ich dir sagen, wie das aussieht. Der Herr Jesus wird dir auf Schritt und Tritt im Weg stehen. Du hast was vor und plötzlich steht dir Jesus vor Augen. Kannst es nicht tun. Bitte hab den Mut, streich Jesus zu 100%. Nein, das kann ich nicht tun. Warum nicht? Aus 2 Gründen. Erstens habe ich begriffen, was Jesus für mich getan hat. Ich kann ihn unmöglich streichen. Zu 100% geht nicht. Auf der anderen Seite, ich weiß ja gar nicht, was in 4 Jahren ist, ob ich da noch am Leben bin. Das ist ja ein ungeheuer großes Risiko. Das ist deine Angelegenheit. Du hast dich entschieden, 4 Jahre, bleib konsequent. Er sagte, das muss ich mir überlegen. 24 Stunden Bedenkzeit. Gut, überleg's dir, aber triff deine Entscheidung. Als er am nächsten Abend nach dem Abendvortrag kam, habe ich ihn angesprochen, wie sieht's aus? Er sagt, ich habe es nicht fertig bekommen, die Bibel reinzuschreiben. Ich kann doch Jesus nicht zu 100% streichen. Und wenn ich weniger streiche, dann betrüge ich mich, das geht auch nicht. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe mich zu 100% für Jesus entschieden. Ich traf nun seine Schwester nach Jahren. Ich habe mich erkundigt, wie geht's deinem Bruder? Es geht ihm sehr gut. Er hat seine Entscheidung noch nie bereut. Er ist ein freudiger Christ. 2 Worte. Ja, komm, 100%, ohne Einschränkung. Wenn ich es anders praktiziere, betrüge ich mich. Und niemand will sich hier sicherlich selbst betrügen. Er hatte kein gutes Verhältnis, dieser junge Mann, mit seinen Eltern. Meine Eltern verbieten mir, was ich tun will. Und ich habe mir geschworen, in dem Augenblick, wo ich ausgelernt habe, verlasse ich mein Elternhaus. Die haben mich gesehen und dann lebe ich mein Leben. Was hast du denn für Gefühle deinen Eltern gegenüber? Ich hasse sie. Gut. Bist du glücklich? Nein, ich bin todunglücklich. Willst du länger hassen? Ja, ich habe schon alles probiert, vom Hass frei zu werden. Pass auf, du kannst frei werden. Willst du frei werden, wenn es eine Möglichkeit gibt, ich will? So haben wir den Text aufgeschlagen, Johannes 8, Vers 36. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich fragte ihn, glaubst du, dass Jesus dich befreien kann? Ja, wenn es einer tun kann, ist es Jesus. Wenn du das glaubst, sollten wir ihn sofort bitten, dass er es tut, denn du willst doch frei werden. Ich kann dich nicht frei machen. Er schaute sich um, er sagte, ja, ich bin bereit zu diesem Gebet, aber es darf uns niemand dabei sehen. Kein Problem, wir gehen in einen Nebenraum. Ich habe ihn gefragt, wünschst du dir, dass du deine Eltern lieben kannst? Von Herzen, das wünsche ich mir. Schau, der Herr Jesus will dir Gottes Liebe schenken. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Glaubst du das? Ja, ich glaub's. Wollen wir beten? Und so hat mir gebetet. Weil er nicht wusste, wie man betet, habe ich ihm das Gebet laut vorgebetet. Er hat es nachgebetet. Nach dem Gebet sagt er, ich habe mir es durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, ich habe doch gute Eltern. Ich sehe es jetzt von einer ganz anderen Sicht. Ich werde mit meinen Eltern ein neues Verhältnis beginnen. Kam 3 Tage später von der Mutter eine Karte. Sie schrieb mir, ich weiß gar nicht, was in unseren Sohn gefahren ist. Der ist plötzlich wie umgewandelt. Ganz anders. Ich wusste, was in ihn gefahren war. Er hat Jesus gebeten und Jesus hat's möglich gemacht. Ein neuer Lebensanfang. Ich kann's nicht möglich machen. Ich kann nur den Weg zeigen. Wir haben vorhin von der Festung gesprochen. Ich muss das andere auch noch ergänzen. Die Festung ist unbesiegbar. Ich bin eine Festung. Du bist eine Festung. Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn wir hier beim militärischen Sprachgebrauch bleiben, wie alles anders werden kann. Stichwort Kapitulation. Wissen Sie, was das ist? Waffenstrecken. Die weiße Fahne hissen. Wir Deutschen haben ja Erfahrung gesammelt im Kapitulieren. Wir haben in diesem Jahrhundert 2-mal kapituliert. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Wann haben wir kapituliert? Als der Krieg angefangen hat oder am Ende? Wir haben kapituliert, als wir am Ende waren. Vorher kapitulieren wir nicht. Wenn wir feststellen, die Sündenschuld steht uns hier, wir können nicht mehr weiter, wir haben gekämpft, wir haben das Ziel nie erreicht, es ist schlimmer als vorher, total verfahrene Situation. Ein 16-Jähriger hat mir gesagt, total verfahren, mein Leben restlos verpfuscht. Mit 16 Jahren kann alles möglich sein. Man muss nicht 80 Jahre alt geworden sein. Dann ist die beste Aussicht, dass wir kapitulieren. Dass wir die Waffen strecken vor dem, der noch nie eine Schlacht verloren hat. Dem Herrn aller Herren. Dem König aller Könige. Der Ordnung schaffen kann. Nicht ich muss Ordnung schaffen, sondern der Herr Jesus schafft die Ordnung. Wenn ich ihn darum bitte, komm. Komm herein, tritt ein in mein Leben, dann wird alles anders. Ich hisse die weiße Fahne. Es ist doch interessant, dass Kapitulation immer eine öffentliche Angelegenheit ist. Oder haben Sie schon einmal davon gehört, dass jemand heimlich kapituliert? Der hebt sogar die Hände. Und wenn er kann, steht er auf und geht einige Schritte der anderen Partei entgegen, der ihr sich nun unterstellt. Und er gibt damit zu begründen, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Bitte hier, neue Befehlsgewalt. Ich bin am Ende, so kann es nicht mehr weitergehen. 2 Worte. Jesus, komm. Ich könnte mir vorstellen, heute Abend hier, dass im Leben des einen und anderen der größte Kampf gekämpft wird, der jemals gekämpft wurde, weil wir verstanden haben, worauf es ankommt. In eigener Kraft neu anfangen, das ist alles zum Scheitern verurteilt. Das haben wir alles selbst schon erlebt. Aber es gibt einen, der Sieger ist. Und er kann mir die Siege schenken, die ich brauche. In der großen Stadt London hatte man vor vielen Jahren eine Kirche renoviert. Eine neue Orgel mit einigen tausend Pfeifen war eingebaut worden. An einem Sommertag spielte der Organist früh morgens auf der neuen Orgel. Ein alter Herr kam an der offenen Kirchentür vorüber. Er hörte das Orgelspiel. Er erinnerte sich, ach ja, man hatte hier eine neue Orgel eingebaut. Interessiert betrat er die Kirche. Der Organist spielte gerade ein ihm sehr gut bekanntes Orgelwerk. Der alte Herr hörte eine Zeit lang andächtig zu. Dann schritt er die Treppen hinauf zur Empore. Er wartete, bis der Organist die letzten Noten gespielt hatte und fragte höflich, ob es ihm erlaubt sei, auch einmal auf dieser neuen Orgel zu spielen. Der Organist lehnte dieses Ansinnen schroff ab. Mit dem Hinweis, mein Herr, das ist eine neue Orgel, die viel Geld gekostet hat. Ich habe die Anweisung, niemanden auf der Orgel spielen zu lassen. Wenn etwas passiert, das kann ich nicht zulassen. Bitte haben Sie Verständnis, es tut mir sehr leid. Der Besucher war sehr traurig. Er stieg die Treppen hinunter und setzte sich auf eine Kirchenbank. Er konnte es nicht begreifen, dass es ihm nicht gestattet worden war, die Orgel einmal zu spielen. Nun fing der Organist wieder an, ein zweites Stück zu spielen. Es war in der Tat eine Orgel mit einem herrlichen Klang. Welche Möglichkeiten bot doch solch eine Orgel? Wie es schien, schöpfte der Organist die große Klangfülle gar nicht richtig aus. Eine hervorragende Meisterorgel, aber nur ein mittelmäßiger Organist. Der Besucher wagt es noch einmal, hinaufzugehen, um Spielerlaubnis zu fragen. Aber auch diesmal bekam er die Antwort: Mein Herr, ich kann es nicht zulassen. Ich habe großes Verständnis, ich kann das begreifen, dass Sie gern spielen möchten, aber bitte verstehen Sie mich. Ich kann und darf's nicht. Enttäuscht schritt der alte Herr die Treppen hinunter. Er lief durch das lange Kirchenschiff dem Ausgang zu. Er wollte gerade die Kirche verlassen, aber wie vom Blitz getroffen, blieb er stehen. Jetzt spielte der Organist ein Orgelstück, das er selbst auswendig konnte. Andächtig hörte er zu. Wie schade, dass der Organist dabei nicht die letzten Feinheiten herausholte. Langsam verklangen die Orgeltöne. Nach einer Weile andächtigen Verharrens wagte es der Besucher noch einmal. Er traf den Organisten dabei, wie er gerade die Orgel abschließen wollte. Entschuldigen Sie bitte, aber dieses letzte Stück, das Sie gespielt haben, kann ich auswendig. Bitte lassen Sie mich nur dieses eine Stück spielen. Sie dürfen gern an meiner Seite sitzen. Und wenn Sie meinen, dass ich verkehrt spiele oder dass die Orgel Schaden leidet, dann dürfen Sie mich sofort unterbrechen. Ich will nie wiederkommen. Aber bitte, lassen Sie mich dieses eine Stück spielen. Der Organist war erstaunt, dass der Herr den Mut hatte, ein drittes Mal zu fragen. Gut, sagte der Organist nach einigem Zögern, dann setzen Sie sich jetzt neben mich. Das eine Stück erlaube ich Ihnen zu spielen. Der Besucher nahm auf der Orgelbank Platz, zog die Register und fing an zu spielen. Kaum waren die ersten Akkorde verklungen, wusste der Organist, dieser Spieler, das ist ein Könner. Ohne Zweifel, hier saß ein großer Musiker, ein Meister seines Fachs. Der Organist kam aus dem Staunen nicht heraus. Der Herr konnte tatsächlich die Orgel besser spielen als er. Wer mochte das nur sein? Die letzten Noten waren gespielt, die letzten Töne verklungen. Der Organist fasste Mut und fragte: Sie haben wunderbar gespielt, ich kann von Ihnen noch viel lernen. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Der Besucher stellte sich vor: Mendelssohn. Der Organist glaubte, nicht recht gehört zu haben. Das war also der berühmte Mendelssohn, der sein eigenes Werk hier gespielt hatte? Dem Organisten traten Tränen in die Augen, als er sagte, wenn ich das gewusst hätte, dass Sie Herr Mendelssohn sind, hätte ich Sie nicht weggeschickt. Sie dürfen nach Herzenslust auf der neuen Orgel spielen. Gern werde ich mich unten in die Kirche setzen und Ihrem wunderbaren Spiel zuhören. Verzeihen Sie bitte, dass ich so unhöflich war. Jesus Christus steht heute Abend vor unserer Herzenstür. Er klopft an. Er bittet uns darum, in unserem Leben die erste Geige spielen zu dürfen. Keiner versteht unser Leben so zu meistern und weiß um die geheimsten Regungen unseres Herzens besser Bescheid als Jesus Christus. Er ist derjenige, der uns unendlich liebt, der für uns gestorben ist und der damit den höchsten Preis bezahlt hat. Jeder muss sich heute Abend fragen: Will ich Jesus wegschicken? Oder lade ich ihn ein, in mein Leben einzutreten? Ich lese zwei Aussagen und dann will ich eine Einladung geben. Das ist sehr ungewohnt. Aber ich müsste mir einen schweren Vorwurf machen, wenn ich dieser Einladung heute Abend, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, nicht geben würde. Ich betone, die Entscheidung, um die es geht, das ist keine Entscheidung für eine Kirche, das ist keine Entscheidung für ein Glaubensbekenntnis. Die Entscheidung, um die es heute Abend geht, ist eine Entscheidung für eine Person, für unseren Erlöser, für den Sohn Gottes, Jesus Christus. Die eine Aussage, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Lass dich versöhnen mit Gott. Es geht letzten Endes nur um zwei Worte, die ich sprechen kann. Dein Leben kann neu beginnen. Kann. Es ist meine persönliche Entscheidung, die zwei Worte. Jesus, komm. Das ist keine Gefühlsangelegenheit. Unser Verstand sagt uns, das ist die beste Entscheidung. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, dann werden wir ihn lieben. Das ist eine Gefühlsangelegenheit. Aber wenn wir dann nicht mit unserem Willen Ja sagen und sagen, Herr Jesus, ich will, ja, komm, dann wird aus der Angelegenheit nichts. Da lernen sich zwei Menschen kennen. Das ist eine Verstandesangelegenheit. Ein junger Mann, ein junges Mädchen. Sie lernen sich näher kennen und sie verlieben sich. Das ist Gefühlsangelegenheit. Aber wenn die beiden nicht eines Tages sagen, wir wollen heiraten, werden sie nie eine Ehe schließen. Die Heirat, die Eheschließung, ist eine Willensangelegenheit. Und um das geht es heute Abend auch. Der andere Text, den ich heute Abend lesen will, ist die Aussage in Matthäus Kapitel 10, Vers 32 und 33. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Eine Entscheidung für Jesus kann man nie heimlich treffen. Das ist eine Angelegenheit, die sich nicht verheimlichen lässt. Wir haben heute Abend alle verstanden, worum es geht. Man kapituliert ja gewöhnlich nicht im Sitzen. Da stellt man sich. Und eine Kapitulation ist keine heimliche Angelegenheit. Allerdings, der Stolz kann es verbieten, zu kapitulieren. Man muss zugeben, es gibt einen, der weiß es besser als ich. Wenn Sie sich von Jesus retten lassen wollen und wenn Sie heute Abend vielleicht nur zwei Worte zum Ausdruck bringen wollen, ja, komm, zwei Worte, mehr nicht, aber um diese beiden Worte wird gekämpft, dann lade ich Sie ein, tun Sie es, um Ihrer selbst willen. Es ist keine Entscheidung für eine Kirche, sondern für eine Person, für unseren Erlöser. Dein Leben kann neu beginnen. Sie können beginnen mit Jesus heute Abend. Ich darf nun alle einladen, zum Gebet aufzustehen. Allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, deine klare Botschaft im Wort Gottes hat zu unser aller Herzen gesprochen. Das Wort Gottes ist schärfer denn kein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein. Ich danke dir, dass wir begriffen haben, worum es geht. Herr Jesus, du hast weit mehr in die Waagschale gelegt, als wir das jemals tun können. Dafür danken wir dir. Die Entscheidungen, die heute Abend für dich gefallen sind, ehren dich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für alle gestorben bist, ohne Ausnahme. Und so entlasse uns mit deinem Gottessegen und Gottesfrieden. Amen.